Hallo echte Mamas und alle, die sich schon mal gefragt haben, was geht eigentlich in den Köpfen der Papas so vor?
Spoiler, eine ganze Menge. Und genau darüber sprechen wir alle zwei Wochen im Echte Papas Podcast. Ich bin Florian.
Und ich bin der Marco. Zusammen holen wir uns spannende Gäste vors Mikro und reden über den Alltag als Vater, über Gleichberechtigung, Mental Load, Schulstress, Familienmodelle und warum Vereinbarkeit kein Passwort sein darf.
Genau, und das machen wir jetzt schon seit 2019 und derweil hatten wir schon Comedians, Lehrerinnen, Autorinnen, ForscherInnen, Politikerinnen und ganz normale Papas zu Gast und immer ehrlich, immer witzig, manchmal nachdenklich, aber definitiv nie langweilig.
Nie langweilig, also wenn ihr mal hören wollt, was bei den Papas so los ist, kommt vorbei. Echte Papas, alle zwei Wochen, überall wo es Podcast gibt.
Ja, und jetzt erstmal viel Spaß mit Ehrlich gesagt und der neuen Folge von Nora.
Meine heutige Gästin habe ich in einer Zeitschrift entdeckt. Ich habe das Curvy Magazine aufgeschlagen und da war sie, Alina Friedrichs, und titelte Fat Mom gleich Bad Mom. Wie jetzt, dachte ich. Und dann sah ich das Fragezeichen dahinter. Alina Mom schämte also niemand anderen, sondern schrieb über sich selbst. Und darüber, wie sie seit Jahren bewertet und kommentiert wird. Und dass sie sich dann selbst irgendwann fragte, ob sie eigentlich eine schlechte Mutter sei. Sie setzt sich kritisch mit gesellschaftlichen Erwartungen an Mütter auseinander, fordert mehr Akzeptanz für unterschiedliche Lebensrealitäten und Fettfeindseligkeit. Dafür zeigt sie sich, ihren Alltag, viele Vorurteile und ihren Körper auf Instagram. Und siehe da, sammelt neben unfassbaren Hate-Kommentaren auch eine beachtliche Followerschaft. Immer wieder liest und hört man auf ihrem Profil: Ich bin eine fette Mutter. Harte Worte in meinen Ohren, und während das bei mir Gefühle von Selbsthass auslöst, sagt sie: Es ist ein Wort, das meinen Körper beschreibt. Ich sehe es nicht als Beleidigung, weil es keine ist. Natürlich kommt es auf den Kontext und die Art und Weise an, wie es jemand sagt. Aber für mich ist es einfach nur ein Wort ohne Hass und ohne Wertung. Dabei will sie eigentlich nur sichtbar machen, was völlig unbestritten sein sollte, nämlich, dass alle Menschen mit demselben Respekt behandelt werden. Dafür geht sie den Weg in die Öffentlichkeit und ist vielleicht im echten Leben gar nicht so selbstbewusst. Wir sprechen heute also über Momshaming, Body Positivity oder Neutrality, Selbstliebe und auch den Wunsch nach dem Abnehmen. Sie zeigt sich lustig, sie zeigt sich verletzlich und sie fragt sich immer wieder diese eine Frage: Bin ich eine schlechte Mutter? Ein bisschen im Spaß, Ironie, Sarkasmus, Zynismus. Aber woher kommt diese Frage? Und warum sind manche so maßlos von sich überzeugt und andere hingegen gar nicht? Dem möchte ich heute auf den Grund gehen und freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Alina Friedrichs.
Hallo, ne?
Jetzt mal ehrlich, Alina.
Ja.
Wann bist du so richtig selbstbewusst und wann gar nicht?
Vom Handy bin ich irgendwie selbstbewusst.
Ja.
Und ganz doll schüchtern bin ich, wenn ich in einem Raum von Fremden bin. Jetzt zum Beispiel eben da im Büro bei euch.
Genau, ich habe dich gerade reingelassen, dann bin ich einmal durch den Teamsraum geschickt sozusagen, weil da nämlich ganz viele Menschen sitzen, die dich ganz toll und cool finden. Und ich dachte auch, das ist natürlich was Schönes, aber es ist natürlich auch ein bisschen aufregend, ne? Oder so, ja, wie soll ich sagen, welche Gefühle hattest du da?
Ich habe mich schon gefreut, aber bei mir ist halt das Ding, ich kann so richtig schlecht Smalltalk.
Ja.
Das geht meistens nicht über ein Hi hinaus. Und dann weiß ich nicht, weil dann so, hey.
Ja.
Und dann wird's cringe und dann...
Habe ich dich weitergeschoben ins Studio. Ja.
Sehr gut, danke.
Hier sind wir jetzt unter uns.
Ja.
Okay, verstehe. Also wenn die Handykamera auf dich gerichtet ist und du so in deinen vier Wänden bist oder so unter dir bist, im Auto, alleine, wollte ich damit sagen, dann fühlst du dich schon so selbstbewusst, dass es kein Problem ist für dich, das auch sozusagen abzusenden, ne? Weil das ist ja schon irgendwie auch die Krux an der Geschichte. Man kann es aufnehmen mit einem selbstbewussten Gefühl und dann lädt man es hoch oder zeigt es anderen, zeigt sich in der Öffentlichkeit und dann kommt einem ja manchmal dieses Gefühl zu den Nacken gekrochen, so, was war das denn?
Nee, das habe ich irgendwie nicht.
Ah ja, okay.
Also wenn ich es aufnehme und poste, dann denke ich auch so, ja, ist gut. Stehe ich hinter. Ja, genau. Nee, also ganz selten mal, wo ich denke, oh ja, okay, hätte ich das jetzt doch nicht posten sollen. Aber eigentlich fühle ich das dann schon, was ich hochlade und stehe dann da auch hinter.
Ja.
Hm.
Hast du schon immer Instagram oder Videos oder so Fotos von dir gemacht?
Nee, also gefühlt privat hat ja jeder Facebook und Instagram irgendwie gehabt. Das habe ich dann schon gemacht. Aber jetzt so professionell oder mehr jeden Tag, das habe ich erst in der Schwangerschaft angefangen.
In der Schwangerschaft,
von meinem zweiten Sohn, ja.
Vom zweiten?
Ja.
Interessant. Ich habe mal, du hast so, weiß nicht, so 1200 Posts oder so. Und ich hatte immer die Mühe gemacht, da so runter zu scrollen an den Anfang. Ich weiß nicht, ob du vielleicht was gelöscht hast im Rückblick. Das kann natürlich auch sein.
Ja, bestimmt.
Also ich habe so den ersten Post von so ungefähr 2019 gefunden und die waren auch noch. Aber doch relativ schnell hast du auch dich nicht nur mit einem, sag ich mal, gefilmten Wasser im Pool, das Meer oder sonst was gezeigt, sondern auch dich selber gezeigt und thematisiert, dass du beispielsweise einen Bauch hast. Wie kam es zu dem Impuls, dass so bei Instagram, oder warst du da noch gar nicht öffentlich vielleicht, zu zeigen?
Also es war immer ein öffentliches Profil.
Ja.
Nie privat. Ja. Und dann, ich weiß gar nicht, wie es kam. Also, dass ich es mich so richtig professionell auch da gezeigt habe, war halt auch in der zweiten Schwangerschaft.
Ja.
Aber davor war dann einfach, keine Ahnung, das Bedürfnis, sich zu zeigen, keine Ahnung. Weil jetzt merke ich halt, wenn ich mich zeige, da kommt halt der Austausch. Weil oft denkt man ja, man ist mit Gedanken oder mit Sachen, die man erlebt, alleine. Weil ich habe jetzt nicht viele Freunde zum Beispiel und kann mich jetzt nicht so austauschen. Also ich habe Freunde. aber die erleben vielleicht nicht so das Gleiche oder haben nicht so die gleichen Gedankengänge. Aber wenn ich das dann poste, meine Struggles und meine Gedanken und hier, boah, hier hatte ich wieder einen schlechten Tag, hier fühle ich mich so fett oder hier ist ein Bauch. Und dann bekomme ich halt sehr viele Nachrichten, die sagen, ja, mir geht's genauso, wow, nie spricht da einer drüber. Und ich denke mir so, ja, stimmt, spricht keiner drüber, weil ich dachte auch die ganze Zeit, ich bin alleine mit den Gedanken oder dem Problem oder so.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass sozusagen, sobald du etwas Körperliches thematisiert hast oder gepostet oder gezeigt hast, sieht man auch schon an den Interaktionen, an den Views und so weiter, dass es einfach deutlich höher ist, ne?
Ja.
Sind das dann immer nur positive Sachen?
Oder nein, ich weiß natürlich, dass ich trigger mit meinem Körper, weil ich fett bin. Oder adipös oder mehrgewichtig, wie auch immer man das nennen will. Und das regt halt manche Leute auf. Einfach so, meistens Männer. Ja, keine Ahnung, was deren Problem mit dicken, fetten Frauen ist. Die triggert das, dass man sich zeigt. Das gehört sich nicht. Man soll doch sich verhüllen und am besten einfach in der Bude bleiben. Und durch die paar Hate-Kommentare, die dann doch dann drunter stehen, geht's halt viraler. Weil also ein Hate-Kommentar, deswegen fühle ich mich nicht schlecht, wenn sowas kommt, weil ich mir denke, ja gut, super, durch dich wird das jetzt noch mehr gepusht, durch dich geht das jetzt viraler, durch dich kann ich hier meine Miete zahlen, dankeschön.
Weil dann deine Community auch darauf reagiert? Und dann
genau, weil die stehen total hinter mir und schreiben dann was darunter und dadurch wird das halt mehr gepusht. Ja.
Interessantes Spiel, ne? Jetzt sind wir, also du bist jünger als ich, aber ich sag mal, wir sind beide noch in einer Zeit aufgewachsen, wo das ja sozusagen als Kind in der Jugend noch gar kein Thema so war, dass sich so zeigen zu können überhaupt, so seinen eigenen Kanal zu haben. Das fing ja dann erst an, ne?
Ja.
Also bei dir früher als bei mir, also im Sinne von, du warst jünger, als es anfing, als ich.
Aber war ich auch schon erwachsen.
Auch schon erwachsen.
Ja.
Ich finde es so interessant, weil auf der einen Seite kann ich total verstehen, dass wenn du da merkst, hey, dieses Reel kommt an, das wird oft gesehen, oft geklickt, das wird kommentiert und ich kriege auch Nachrichten und ich habe dadurch Austausch, der mir gut tut, kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig denke ich mal so, davor muss ja einmal der Schritt gewesen sein, sich das in Anführungsstrichen zu trauen. Und ich meine trauen nicht, weil dein Körper anders aussieht als ein anderer Körper, sondern weil du deinen Körper zeigst überhaupt, weißt du? Also ich habe auch noch nie keine Ahnung, mich im Bikini in einem Reel gezeigt und, keine Ahnung, auf meinem Hintern geklopft. Das ist mal ganz platt gesagt, ne? Dass du das sozusagen überhaupt machst, egal mit welcher Form des Körpers, das finde ich schon irgendwie auch mutig, in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, das kam auch schrittweise. Also, ich habe mich halt immer ein bisschen mehr getraut. Und weil ich halt wusste, es kommt gut an oder halt eben schlecht an, es geht viral, habe ich halt, ja, war ich dann mutiger, das zu machen? Obwohl ich ja eigentlich nicht mutig sein sollte, weil es ist ein Körper. Man Sollkörper zeigen können.
Ja.
Aber es kam, glaube ich, schrittweise dann.
Genau, also den Mut meine ich auch nicht, weil es dein Körper ist, sondern weil du dich gezeigt hast, das meine ich. Ne? Und hast du, also war das so eine Art, ich gehe das Risiko jetzt mal ein, ich probiere jetzt mal gucken, wie ich mich fühle, wenn ich mich so überhaupt so darstelle, in Anführungsstrichen?
Ja, ich habe ja mit TikTok angefangen, dann so richtig, und habe da über Schwangerschaft gesprochen und in welcher Schwangerschaftswoche bin, und ich gehe zum Arzt und Zuckertest und Pränatalzentrum und die Struggles mit auch da Fettleibigkeit und was man da so zu hören bekommt. Das habe ich dann so ein bisschen thematisiert und natürlich auch Trends und Lip-Syncs, die man dann so nachmacht. Genau, und dadurch bin ich, glaube ich, schon dann da so reingerutscht, das dann zu machen.
Auch wieder interessant. Ich finde es einfach spannend, weil du sagst selber von dir, dass du introvertiert bist.
Ja.
Und dass du da dann gar keine Probleme hast, so Trends mitzumachen, Lip-Sync und so.
Naja, wenn ich das halt aufnehme, bin ich ja alleine.
Ja, ja.
Also höchstens mein Hund guckt mich an und judge so, hä, was machst du da?
Bellt vor sich
hin. Ja, oh Gott, ist das cringe. Und keine Ahnung, es hat halt Spaß gemacht. Ich war halt schwanger in dem Moment mit meinem zweiten Sohn und dachte mir, boah, ich habe meinen anderen Sohn hier und das reicht mir irgendwie nicht, nur so zu Hause sein und mich um die Kinder kümmern. Ich will irgendwie noch kreativ sein, ich will irgendwie auch mal rauskommen aus dieser Mom-Bubble, obwohl ich dann ja auch Mom-Content gemacht habe, sondern auch mal nicht stillen oder Windeln wechseln oder gar nicht schlafen und immer durchhängen, sondern auch irgendwie kreativ werden.
Kann ich total nachvollziehen.
Irgendwie so die 2 Sekunden, die man das dann aufnimmt, mal kurz für sich haben.
Ja.
Ja, und das hat mir halt Spaß gemacht.
Ja.
Jetzt bin ich hier.
Jetzt sieht man auch in deinen Bildern. Warst du denn als Kind eine Person, die sich dann irgendwie in einer Theateraufführung eher in die zweite Reihe gestellt hat als in die erste? Oder war es da auch schon so, dass du gesagt hast, ach, eigentlich macht es mir Spaß, mich zu zeigen?
Also ich war auch schon immer da schüchtern. Und ich glaube, ein Jahr war ich in so einer Theater-AG. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber Schulzeit war halt nicht easy für mich. Da habe ich mich immer eher zurückgezogen. Wollte aber auch dazugehören. Wollte von den coolen Kids aufgenommen werden. Wurde ich dann nicht. Naja.
Ja, ist die Frage, was dann cool ist. Ne?
Ja, genau.
War das auch schon wegen so körperlicher Themen? Oder
ja. Also ich war halt schon immer groß. Und halt, also wenn ich jetzt rückblickend das betrachte, hatte ich, glaube ich, eine 42, 44 damals.
Ja.
Also eher eine 42. Ich glaube, ich habe mal ein Oberteil gefunden, das war eine 42. Und ich dachte mir so, hä, auf 1,90 eine 42 ist doch
nicht
fett oder schwabbelig oder keine Ahnung. Aber wie man als Jugendliche halt auch ist, man ist halt ein bisschen schabby vielleicht. So Babyspeck.
Ja.
Der verwächst sich dann ja auch. Aber Kinder können halt gemein sein. Keine Ahnung, die hatten halt einfach keinen Bock auf mich.
Hat deine Familie das gewusst? Also wurdest du irgendwo aufgefangen sozusagen?
Nee.
Und also, keine Ahnung, hätte man...
Also meine Oma?
Ja.
Die gibt's leider nicht mehr. Die ist leider verstorben. Die hat mich halt sehr aufgefangen.
Mhm.
Ja, mit der konnte ich über alles reden. Da war ich auch sehr oft, wenn es zu Hause dann irgendwie Streitigkeiten gab oder so. Also ich habe da wirklich, glaube ich, nur bis 25 bei ihr geschlafen. Mit meiner Cousine zusammen, haben wir immer mit ihr Karten gespielt.
Genau,
und es war halt voll locker, man wurde nicht gejudged, man wurde nicht verurteilt, wenn man, also man konnte essen, was man will, und man hatte einfach eine gute Zeit, konnte lachen und ja.
Hast du Geschwister?
Ja, ich habe eine ältere Schwester, die ist aber schlank.
Das heißt, eigentlich hast du das für dich selber behalten, für dich behalten, was da so in der Schulzeit und in der Schule tagsüber passiert?
Ja, meine Mutter meinte mal, sie wusste das nicht, dass ich so doll gemobbt worden bin. Und zu dem Zeitpunkt war ich richtig sauer dann auch auf sie, weil ich mir so dachte, warum weiß man das nicht als Mutter? Das kriegt man ja mit, wie das Kind dann auch zu Hause ist. Aber jetzt bin ich halt selber Mutter. Meine Kinder sind zwar noch klein, aber man reflektiert ja auch, was haben die Eltern gemacht und was macht man jetzt selber. Und okay, jetzt versteht man ein bisschen mehr, wie die Eltern vielleicht damals auch gehandelt haben. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich halt nach Hause kam und nicht geredet habe. Und da kriegt man halt auch dann nichts raus. Und wenn die Stimmung eh nicht so dann ist, zum Reden, da kann ich das dann schon verstehen, dass sie das denn nicht so mitbekommen hat.
Glaubst du, es ist eine, also dass die Grundlage die Verbindung oder die Beziehung zu Eltern sein muss? Und hast du, also ist das etwas, wo du sagst, es ist jetzt mal eine Chance, das mit meinen Jungs anders zu machen?
Ja.
Oder hast du da auch Respekt vor?
Also meine Eltern und ich haben jetzt kein schlechtes Verhältnis, aber wir sind jetzt auch nicht super close.
Ja.
Ja, manche sind halt Best Friends mit ihren Eltern und wir halt nicht. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber ja, wir haben ein gutes Verhältnis, sie sind tolle Oma und Opa. Ich habe die Frage vergessen.
Und das als Chance siehst für deine eigene?
Ah ja, genau.
Also als eigenem.
Das überlege ich ganz oft. Okay, wie mache ich das? Wie hätte ich es gerne?
Ja.
Weil ich hätte es gerne, dass meine Jungs immer gerne nach Hause kommen und immer anrufen, wenn irgendwas ist. Keine Angst haben, irgendwas zu sagen, dass irgendwas passiert ist oder wen sie lieben oder so.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja,
also, dass sie sagen, boah, ich rufe Mama oder Papa an.
Ja.
So, boah, hier ist was ganz Tolles passiert, ich rufe sie jetzt an.
Ja.
Oder, boah, wollen wir nicht einfach am Wochenende bei meinen Eltern chillen oder so? So, das wünsche ich mir irgendwie, dass wir immer eine gute Connection haben.
Ja.
Dass sie sagen, ja, lass doch einfach jetzt zu meinen Eltern, ist doch, lass doch. Weil oft ist das ja so eine Verpflichtung.
Ja, ich weiß. Und also deine Kinder sind noch ein bisschen kleiner als meine. Trotzdem sind wir alle noch nicht in der Pubertät und ich bin so gespannt.
Oh, ich auch, ich habe so Angst.
Da bricht dann das Eis. Also entweder meine Eltern sind peinlich, uncool. Die Phase, vielleicht müssen wir auch einfach durch da.
Ja, ich glaube, ist so.
Aber dass man sich dann sozusagen wiederfindet und einfach gerne miteinander ist, ne?
Ja. Weil man tauscht sich ja auch viel aus unter Müttern. Meine Kinder sind gerade super kuschelig.
Ja.
Und ich liebe das. Und eine andere habe ich mich letztens unterhalten, die hat einen 9-jährigen Sohn gehabt und die meinte, ja, ist vorbei.
Scheiße.
Der hat gar keinen Bock mehr. Ich so, oh nee. Naja, da muss ich jetzt beim Großen noch 6 Jahre, habe ich jetzt noch. Die muss jetzt noch genießen. Ja. Also ja, ich hoffe einfach, dass nichts passiert. Also, dass ich jetzt keinen Scheiß baue. Dass meine Kinder keinen Bock mehr auf mich haben. Vielleicht überkompensiere ich dann auch und bin zu lieb und.
Ja, das ist eine andere Gefahr.
Ja.
Aber ich glaube, so ganz grundsätzlich, wenn man es so auf dem Schirm hat, alles, einfach nur, dass man so ein Bewusstsein dafür hat, dann wird es schon gut gehen. Und wir werden alle irgendwas machen, wo wir danach denken, scheiße, das war nicht das Beste, die beste Entscheidung. Aber so, dass man es allgemein auf dem Schirm hat. Und dazu gehört halt auch ganz klar die Paarbeziehung. Ne? Also. Dass man da irgendwie gut miteinander ist und gut was Gutes vorleben kann. Und wenn man merkt, es geht gar nicht, dass man dann auch irgendwie einen guten Cut zieht. Und alles.
Ja.
Also, man hat schon eine Menge Verantwortung, auf jeden Fall.
Ja.
Du hast irgendwo, ich habe irgendwo gelesen, dass du geschrieben hast, dass die Geburt deines ersten Sohnes so wahnsinnig viel für dich verändert hat. Und auch so ein bisschen dieses, ist mir egal, was andere denken.
Ja, also ich bin ja so ein People-Pleaser immer noch.
Ja.
Aber also bei dieser Geburt, man, also das ist ja was Lebensveränderndes. Also hä? Also das wird aufgerissen. Also ich habe natürlich, es kam aus mir raus, es wurde nicht aufgeschnitten. Und es ist halt so eine krasse Erfahrung. Dann ist dieses Baby da und alles andere, so ist, hört sich total blöd an, aber ist dann unwichtig.
Mhm.
So oder so Streit oder keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, das ist einfach ganz andere Sicht, was ist jetzt wichtig und was nicht. Und meine Kinder sind halt am wichtigsten. Und wenn dann, keine Ahnung, so Drama gemacht wird, dann denke ich mir so, nee, du machst jetzt hier Drama, so zum Beispiel bekannte Freunde oder so, nee, kannst du mit mir jetzt kein Drama machen.
Ja.
Also, oder ich habe dann auch weniger Verständnis, du kannst dein Kind ja auch mal nicht mitbringen.
Mhm.
Ich so, ja. Habe ich zum Beispiel auch gehabt, dass ich eine Freundschaft hatte, wo ich meine Kinder dann nie mitgebracht habe, weil ich mir dachte, ja, die hat eh keinen Bock.
Ja.
Und wir sind jetzt nicht mehr befreundet, aus Gründen. Ich denke mir so, ja, ich will meine Kinder ja auch schützen. Und ich habe wahrscheinlich die Kinder nur nicht mitgebracht, weil ich nicht will, dass diese Person Kontakt zu den Kindern hat, weil ich diese Art nicht möchte, dass meine Kinder das kennenlernen.
Ja.
Weißt du? Ja.
Ja, es verschiebt so die Prioritäten, ne?
Also irgendwie schon. Also man stellt sie ja super weit zurück.
Genau, das ist das nächste Problem, dass man sich selber halt auch hinten anstellt.
Ja.
Hast du das auch gemerkt, dass das einfach gewisse Sachen...
Ja, ich gebe so viel Geld für die Kinder aus und selber kaufe für mich selten was. Weil ich immer denke, ach nee, jetzt könnte ich auch 5 Pullover für die Kinder kaufen, zum Beispiel. Oder was zum Baden oder so, keine Ahnung.
Du hast die beiden ja auch, ich weiß, dass du das nicht so gerne magst, wenn man das sagt, aber du hast die also relativ schnell hintereinander bekommen. Ja. Die haben ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr.
Ein Jahr und 11 Tage, genau.
Ein Jahr und 11 Tage, wow.
Sportlich, wie immer alle sagen. Sehr sportlich.
Sportlich. Ja. Wie würdest du es beschreiben?
Sportlich. Also ich kenne es ja nicht anders. Zunächst wollte ich erstmal nur ein Kind.
Ja.
Habe ich mich immer erstmal nur mit einem Kind gesehen. Und meine Mama meinte dann, nee, ich hätte gern 2. Ich so, ja, aber wenn, dann aber flott hintereinander. Zacki, zacki. Weil ich will nicht, weil viele machen so 3 Jahre und dann geht's weiter. Aber jetzt, wo ich sehe, mein Sohn ist jetzt 3, also der Ältere, was jetzt schon alles passiert ist und wie gut es jetzt mit ihm läuft quasi, mit Schlafen und selbstständig sein. Ich denke mir, und dann nach 3 Jahren wieder alles nochmal von vorne.
Ja, verstehe. Du bist also eher die Theorie, dann sind wir schnell durch.
Genau, weil dann schlafe ich nicht nach 3 Jahren endlich wieder gut und dann nochmal 3 Jahre schlecht. Ja. Und dann insgesamt 6 Jahre schlecht schlafen, dann lieber 4 Jahre schlecht schlafen.
Und hattest du gar keinen Respekt davor, dass du bei den ersten 3 Jahren völlig zerrockt wirst sozusagen?
Nee, also bin ja total locker rangegangen. Dachte ja, die erste Schwangerschaft war easy, gar nichts gemerkt. Bin ja so durchgelatscht und dann in den Kreißsaal, los geht's. Und die zweite Schwangerschaft war ja der absolute Horror. Mhm. Ich so, oh Gott, hätte ich mal doch lieber ein Päuschen machen sollen. Mein Körper hätte das gebraucht.
Ja.
Also mir war halt die ersten 3 Monate übel, aber ich habe direkt, alles tat weh. Mhm. Also mir ging es so schlecht, ich kann nicht mehr schlafen, ich nicht mehr drehen, nichts mehr. Also mir ging es so schlecht. Ich so, wann ist das vorbei? Ich will nicht mehr. Wie kann das sein? Die erste Schwangerschaft so easy und die zweite so schlimm. Also körperlich einfach so. Boah, das habe ich richtig gemerkt.
Und dieses 2 doch sehr kleine Kinder zu haben, zu handeln, Bedürfnisse zu stillen, das findest du jetzt aber nicht so, also ist machbar?
Ja. Also wie gesagt, ich kenne es ja nicht anders. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn der Große schon größer gewesen wäre.
Ja, der Gedanke ist ja immer so, dann können die Großen schon irgendwie helfen oder sie können sich wenigstens schon selber anziehen, dass man da nicht...
Ja, schön wäre es jetzt. Ja, also den Gedankengang verstehe ich, aber ja, ich musste dann ja durch. Es war schon anstrengend mit ins Schlaf, also schlafen legen. Mhm. Dann war der Große hier und der Kleine im Beistellbett total wach.
Perfekt.
Und dann hatte ich manchmal meine Hand da drüber, dann mein Bein da drüber, damit er damit spielen kann. Dann habe ich irgendein Spielzeug so gemacht. Also hier total aktiv auf der linken Seite und rechts das andere Kind so ins Bett. Weil mein Mann hat damals noch in Schicht gearbeitet, was ja totaler Abfuck ist. Entschuldigung. Also wenn der Partner in Schicht ist, also Spät- und Nachtschicht und du dann alleine bist, also am schlimmsten war eigentlich, ja, Spät- und Nachtschicht eigentlich.
Ja.
Weil halt das ins Bett bringen war ultra anstrengend und natürlich auch die Nacht über.
Ja.
Weil wenn ein Kind irgendwie laut wurde, wurde das andere auch und beide unruhig. Man hat sich natürlich eingegroovt dann, aber ja, es war schon anstrengend.
Habt ihr in der Konstellation was geändert? Also arbeitet ihr oder arbeitet er jetzt anders?
Ja, er hat seinen Arbeitgeber gewechselt und arbeitet jetzt nur noch Frühschicht.
Okay, das heißt, da fehlt er früh morgens bis mittags.
Genau, also morgens. Fehlt,
was ich meine.
Morgens mache ich die Kinder dann alleine fertig für die Kita. Sind beide in der Krippe. Weil eigentlich war ja geplant, erstmal nur ein Kind zu bekommen. Und ich wollte dann auch nur ein Jahr oder nee, ich wollte 2 Jahre in Elternzeit, weil in Schleswig-Holstein geht das irgendwie nicht, dass du das Kind irgendwann in die Krippe gibst, sondern immer nur zum 1.8.
Ah,
also Ausnahmefälle gibt es wahrscheinlich, aber naja, meine Kinder sind im Mai geboren und zum 1.8., das ist natürlich eine Zeitspanne, wenn ich nur ein Jahr Elternzeit nehme, wie überbrücke ich jetzt 3-4 Monate mit Eingewöhnung, die bei uns richtig lange gedauert hat.
Ja.
Und
ist deutlich besser so rum.
Ja.
Wie sieht dein Alltag denn so mittlerweile aus? Also du hast, das finde ich auch mega krass, aber jetzt kenne ich ja auch zu wenig Details. Du warst in Elternzeit und wurdest in der Elternzeit gekündigt.
Ja.
Und da wird ja wahrscheinlich die erste Reaktion von allen sein, ich dachte, das geht gar nicht.
Genau.
Warum dachte ich auch. Denn bei dir?
Das ging, weil das eine Geschäftsaufgabe war.
Mhm.
Und also es ist ein Konzern und die komplette KG in der ich gearbeitet habe, wurde aufgegeben. Ja. Es gab die Chance quasi, also es wurde outgesourced zum Dritten, wie heißt das? Keine Ahnung. Also es, die Arbeit wurde an jemand Drittes gegeben und da hätte man hinwechseln können. Die Chance gab's. Die Chance gab. Aber das Angebot war so schlecht, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt noch so jung, ich würde auch was anderes finden.
Ja.
Und das ist alles jetzt letztes Jahr Februar, März passiert und eigentlich wäre ich noch bis dieses Jahr Mai in Elternzeit gewesen.
Wie läuft das ab? Bist du dann sofort auch raus aus dieser Zahlschleife? Nee. Die kriegst du, wirst weiter bezahlt.
Also Elterngeld ist was komplett anderes.
Okay, ist unabhängig davon, ob du den Arbeitgeber noch hast.
Ja, genau.
Ah, okay.
Und dann war halt erstmal so Schock natürlich, ne? Weil der Plan war ja Elternzeit und danach so easy, so langsam wieder reinstarten, halbtags in meinem Bürojob. Und ja, was war denn der Plan? Weil es hieß, okay, wir kündigen dich aber erst zu Ende des Jahres.
Ja.
Also ein Jahr Zeit hatte ich schon, mir was Neues zu suchen. Und es war aber so, okay, krass, aber was mache ich denn? Und dann war die Angst, okay, ich habe zwei Kinder, wer nimmt denn schon eine Mutter in Teilzeit? Wenn das Kind krank ist, dann ist sie ja auch immer krank und keine Ahnung. Da war dann erstmal Angst und mein Mann meinte, ja, du hast erstmal Zeit. Erstmal Zeit, ist ja erst Ende des Jahres. Und es geht eigentlich auch nicht so einfach mit Kündigen in der Elternzeit, aber weil es eine Geschäftsaufgabe war, ging das, aber ich musste eine Stellungnahme abgeben beim, ich glaube, Amt für Arbeit.
Ja.
Die checken das dann, ob das alles rechtens ist und ob die Fristen eingehalten werden und keine Ahnung. Ja, dann habe ich das abgegeben, das wurde auch von einem Anwalt alles geprüft, ob das so ist und die Abfindung und ja, ging dann alles. Leider, aber eigentlich auch nicht leider, weil jetzt mache ich ja das hier.
Ja, eben.
Jetzt mache ich Content.
Und das macht dir ja auch Spaß, ne?
Ja, also sehr.
Weil ich, so eine Kündigung, auch wenn sie in deinem Fall ja betriebsbedingt ist, sage ich jetzt mal, das hat ja nichts mit dir selber zu tun. Trotzdem kann das ja immer auch ein bisschen auf den Selbstwert
eindreschen. Ich war richtig sad und war so richtig so, boah, fuck. Mhm. Und halt auch die Angst, so, ich krieg nichts Neues, weil ich halt eine Mutter bin.
Ja.
Weil ich unattraktiv bin auf dem Arbeitsmarkt. Dann will die nur 20 oder 25 Stunden arbeiten? Ja. Hä? Die muss eingearbeitet werden. Die will dann noch Homeoffice machen. Mhm. Wo kommen wir da denn hin?
Ja.
Ich habe mich dann auch gar nicht beworben, weil ein paar Monate später kam dann ja das TOC, also House of Kamuschka. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein bisschen Instagram und TikTok gemacht und dann kam halt das, dann wurde ich ein bisschen gepusht, dann habe ich von 7.000 Followern auf 20.000 und dann ging das halt so seinen Lauf. Naja, und jetzt ein Jahr später habe ich halt 132.000 Follower.
Crazy.
Ja.
Also das ist wirklich crazy, ne?
Das ist echt crazy, hätte ich auch nicht gedacht.
Also gerade man so, heutzutage ist es so schwer.
Und ja.
Letztes Mal, als ich auf dem Profil war, stand eine andere Zahl. Deswegen erstmal auch Glückwunsch. Das
Dankeschön.
Ist ja auch mit dir zu tun. Das ist ja auch etwas, was auf deinen Selbstwert einzahlt, sagen wir mal so.
Mhm.
Wann hast du gemerkt, hier geht was? Also hast du am Anfang TikTok und Instagram erstmal nur für dich gemacht und hast dann gesagt, mal gucken. Oder hast du gesagt, ach, und dann gehe ich zu Kamuschka und dann mache ich das. Und dann habe ich, das ist ja kein, man kann das ja nicht so richtig planen.
Nee, also das Kamuschka-Ding, also Kamuschka hat schon einen Push gemacht, aber ich weiß nicht, so mit 20.000 Followern, da geht jetzt auch noch nicht so viel geldtechnisch.
Ja.
Ich habe mir natürlich gewünscht, okay, jetzt wurde ich gekündigt, was geht nächstes Jahr, was schaffe ich bis nächstes Jahr, vielleicht kann ich nächstes Jahr davon leben, aber was ist, wenn nicht? Und dann habe ich mir halt eine Frist gesetzt, okay, wenn Oktober das noch nicht klar ist, dass das was wird, dann muss ich mich bewerben.
Ah ja, okay.
Weil dann hat sich klargestellt, zu wann ich denn wirklich raus bin aus dem Vertrag und bis wann ich noch Geld bekomme. Das war dann März diesen Jahres. Ich so, okay, Oktober, dann gucken wir, wie viel ich jetzt also Follower gemacht habe oder wie viel Geld, ob das sich lohnt, das zu machen.
Ja.
Und dann hat sich das gelohnt. Ich glaube, keine Ahnung, ich hatte Ende des Jahres hatte ich dann knapp 58.000 Follower oder so. Und oftmals ist es ja auch egal, wie viele Follower du hast, das Engagement zählt ja, also wie viele Leute deine Reels gucken und Stories und Kommentare und sowas. Und da dachte ich, ja, okay, hab natürlich mit meinem Mann gesprochen, weil er dann ja die Base ist. Er ist angestellt, bekommt halt jeden Monat festes Gehalt. Hab natürlich gesprochen, okay, wollen wir es wagen? Er so, ja, wir sind ja auch vorher mit Elterngeld klargekommen. Also du müsstest halt mindestens so und so viel verdienen. Dann würden wir klarkommen. Und dann haben wir halt gerechnet, okay, es kann mal mehr sein, mal weniger, aber so die Base, so ich kann es wagen. Und dann habe ich mich halt nicht mehr beworben. Und das war halt auch das Beste jetzt, ja. Was passieren konnte, weil dieses Bewerben ist ja auch absoluter Stress und oh, ich kriege das bei anderen mit, die jetzt auch in der Elternzeit gekündigt werden sollten und sich dann auch viel bewerben und ja, man kriegt dann irgendwie nichts.
Und das bedeutet, dass du es dann auch professionalisiert hast mit Management und so weiter? Oder seit wann machst du es so wirklich, dass du sagst, jetzt ziehe ich hier aber mal richtig alle?
Also es wurde nach dem House of Gamushka kam halt viel, weil ich halt dadurch viel Aufmerksamkeit bekommen habe. Danach ist das ein bisschen abgeschwächt und es kam halt immer was, aber es war schon zu viel, um das selber zu handeln, weil ich kam ja auch gar nicht aus der Bubble. Ich wusste nicht, wie viel kann ich für eine Story nehmen, wie viel für ein Reel. Also wir haben so ein, uns wurde das so ein bisschen mitgegeben dann, so und so viel könnt ihr verlangen, aber ich habe ja immer mehr Follower bekommen und ich wusste nicht, okay, wie viel kann ich denn jetzt nehmen, also keine Ahnung. Und ich bin halt auch so nett und sage, ja okay, dann mache ich halt ein Reel einfach so, weil ich euch nett finde, ich brauche gar kein Geld, alles gut. Mhm. Und dann wollte ich halt unbedingt ein Management, das Management, was ich wollte, hatte zu dem Zeitpunkt keine Kapazitäten, also bin ich in ein anderes Management, was sich dann rausgestellt hat, nicht so die beste Idee war. Aber jetzt bin ich halt in einem guten Management hier in Hamburg. Also wenn der mich hier irgendwie abziehen will, weiß ich, wo er wohnt. Na Jan, wenn du das hörst, ich bin da. Ja, und so ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, jetzt geht's steil. Oder was heißt steil, aber jetzt, okay, jetzt. Ich glaube, irgendwie diesen Jahres irgendwie, als ich, glaube ich, die 100k relativ schnell geknackt hatte.
Kannst du vielleicht für die, die House of Gamushka nicht kennen,
ach so,
in so einem Satz mal erklären, was das bedeutet überhaupt?
The House of Gamushka ist quasi so ein eine Woche Workshop, erfunden und begleitet von Carmen Kroll, die heißt auf Insta Gamushka, und die nimmt quasi ihre Reichweite und versucht dann, ich glaube, wir waren 11, aber meistens sind es 10, Newbies, also Neulinge in dem Business so zu unterstützen, Sachen beizubringen und sie auch zu pushen. Und ja, das ist so eine Art einwöchiger Workshop.
Müsst ihr das bezahlen oder wie
kommt
man, okay, wie kommt man da ran?
Da muss man sich bewerben. Jetzt zum Beispiel gerade gab es das Mom Talk oder es kommt noch, aber man konnte sich gerade dafür bewerben. Das findet auch bald statt, ich weiß jetzt gar nicht wann, ich glaube Ende Juni, Juli, Anfang Juli. Genau, und dann ist man halt, wir waren jetzt in Italien, in Florenz, in der Villa und da wurde man halt, man sollte Content kreieren für Kunden, die dann auch vor Ort waren und dann konnte man halt Kooperationen gewinnen. Genau, sowas ist halt so ein ganz intensiver Workshop mit Leuten, die halt schon lange in dem Business sind.
Okay, das heißt, aktuell kannst du dir nicht vorstellen, dich nochmal irgendwo anstellen zu lassen, sondern du gehst jetzt einfach all in und teilst tagtäglich deine Gedanken. Es ist schon, und deswegen sind wir ja auch so jetzt mit dem Thema so eingestiegen, es geht schon viel auch um Körpergefühl, ne? Also es ist,
ja, gerade sehr.
Ja.
Also letztes Jahr habe ich ganz anderen Content gemacht.
Ja,
da habe ich ja diesen, ich bin eine Bad Mom.
Ja.
So, da war mehr Mama. Jetzt mache ich mehr Körper. Manchmal rutsche ich da irgendwie so rein und dann merke ich natürlich auch, was läuft eher weniger. Und dann mache ich natürlich mehr das, was läuft. Und gerade läuft halt das, wenn ich übers Fettsein spreche. Mhm. Weil sich da viele gesehen fühlen, weil es halt auch nicht so viele teilen.
Ja.
Es gibt bestimmt welche, die es auch teilen, aber oft sind Plus-Size-Content-Creator machen viel Fashion.
Ja.
Was ich auch gut finde, weil ich da auch meine Inspo herbekomme. Ja.
Ja, und gleichzeitig nicht nur, dass du es überhaupt zeigst, sondern dass du es auch noch thematisierst. Also die ich sonst kenne, die vielleicht Plus-Size sind, die sind es einfach. Und das ist nicht sozusagen der Inhalt dessen, sondern sie haben.
Finde ich aber auch gut.
Total gut.
Alles, weil sie sagen, ich bin zwar, also sie sagen es nicht, ich bin fett. Sie machen es halt nicht zum Thema, weil eigentlich müsste man es ja auch nicht zum Thema machen.
Nee.
So, und ich mache es jetzt halt.
Offensichtlich muss man es aber immer wieder auch sehen, damit es irgendwie in Anführungsstrichen normalisiert ist und eben nicht diese Respektlosigkeit und diese Ungleichheit euch dir gegenüber gebracht wird.
Ja, oft bekomme ich auch gesagt, ja, du sagst, man soll fett werden und blablabla, aber mache ich ja gar nicht. Mhm. Ich sag auch nie, dass es gesund ist, weil ich bin nicht gesund. Ich merke das, dass es meinem Körper nicht gut tut, dass ich so bin. Deswegen nehme ich ja jetzt gerade ab oder versuche es. Und das ist ja nicht meine Message. Ich versuche nur zu sagen, halt dein Maul, wenn du was Schlechtes über mich zu sagen hast. Ja. Also ich sag ja auch nichts Schlechtes über jemanden, den ich jetzt vielleicht nicht mag. Oder wenn ich Content sehe, der mir jetzt nicht anspricht, dann scroll ich einfach weiter. Ich verschwende meine Zeit gar nicht damit.
Ja.
Und ich verschwende meine Zeit auf jeden Fall auch nicht damit, einen Kommentar zu schreiben oder eine DM. Weil da muss ich auch noch aufs Profil gehen, muss ich auf Nachrichten schicken gehen. Also die Zeit nehme ich mir gar nicht. Also so negativ, also das, also keine Ahnung, was das für Leute sind.
Ja, also wahrscheinlich haben die ja alle ein eigenes Problem, ne? Sonst würden sie das ja nicht machen.
Ja, ich bin ja nur eine Projektionsfläche.
Genau, aber trotzdem, das tut doch weh, oder? Also du hast eben gerade gesagt, dass dich das gar nicht berührt und dass im Endeffekt denkst du daran, dass das dein Engagement steigert und so weiter.
Also
aber
natürlich, also manchmal trifft mich das schon.
Ja.
Aber das ist dann eine Ausnahme. Ganz oft denke ich halt so, ja cool, dass du jetzt kommentiert hast, das pusht mein Video, dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst. und oft sage ich auch meinem Mann so, hier guck mal, was hat der denn jetzt schon wieder geschrieben, hör mal. Was hat der denn jetzt für ein Problem?
Ja, wie geht der denn damit um? Also ich meine, dass du das wahrscheinlich jetzt heutzutage nicht mehr so nicht ranlässt, ist ja wahrscheinlich auch dadurch, dass du es einfach schon.
Ja, ich kenne es halt aus der Schule.
Genau. Das macht es jetzt gar nicht besser, ganz im Gegenteil.
Nee,
aber. Schlimmer. Aber dein Mann ist ja sozusagen neuer dazu gekommen.
Er regt sich schon auf. Und ich muss ihn dann auch. Also, ich habe ihn dann natürlich gebrieft. Also, du sollst nichts darunter schreiben. Niemanden beleidigen. Weil manchmal denke ich mir auch so, du. Aber ich mache es dann auch nicht, weil ich mir denke, nee. Ich will niemanden beleidigen, auch wenn ich es vielleicht gerade fühle oder so, weil der mich gerade beleidigt hat. Aber natürlich, er regt sich dann auf, aber es ist halt auch schon weniger geworden. Er denkt sich ja jetzt, ja gut, soll er noch mehr schreiben. Mhm. Pusht es noch mehr.
Ja, okay.
Also jetzt auch so mehr, wie ich jetzt. Ja.
Weil, also ich habe jetzt kein Gefühl dafür, wie oft du was gesagt oder kommentiert bekommst.
Jeden Tag.
Ich stelle mir das so belastend vor, Alina. Weißt du, ich meine?
Also oft sehe ich das ja auch nicht. Weil wenn ein Reel viraler geht, dann sind da ja manchmal tausende Kommentare. Da komme ich dann nicht hinterher.
Ja.
Aber manchmal schicken mir dann Follower Sachen, wie zum Beispiel, wer schwängert sowas? Auch ganz oft geschrieben.
Ach, krass.
Oder jetzt zuletzt hat jemand geschrieben, hey, ich bin ehemaliger Pfleger und ich hasse fette Menschen, habe sie schon immer gehasst, als ich da noch gearbeitet habe und habe sie auch immer schlecht behandelt. Und dann denke ich mir so, hä, wieso machst du denn überhaupt den Beruf Pfleger? Da ist doch, also da kommt doch jeder denn ins Krankenhaus. Ob jetzt dünn, dick, klein, groß, also und Hautfarbe, keine Ahnung, was hat der denn noch sonst für Probleme?
Ja.
Und naja, es ist halt, also oft wird halt einfach kommentiert, dass ich halt fett bin. Und denke ich mir so, ja, erzähl mir was Neues. Also ich habe einen Spiegel zu Hause und eine Waage habe ich auch.
Ja. Ja, aber nur weil du es so annimmst und so Teflon-mäßig, sage ich mal, abperlen lassen kannst, heißt das ja nicht, dass du, das ist, also wenn dir jetzt jeder jeden Tag Herzchen schickt und dich überschüttet mit Liebe.
Ja, das kann ich zum Beispiel nicht so gut annehmen.
Ah, okay.
Also Komplimente und so, bin ich schlecht drin, das anzunehmen.
Hm.
Weiß ich nicht. Ich sag nur so, okay. Glaube ich nicht.
Ja.
Irgendwie, keine Ahnung. Weil in der Schulzeit oder auch im jungen Erwachsenenalter wurde ich halt immer dafür gehasst, so zu sein, wie man halt ist, weil man halt übergewichtig ist, man wird ausgeschlossen, man wird nicht eingeladen, man, keine Ahnung, ist nicht cool genug, weil fett sein ist ja immer uncool. Und irgendwie glaubt man das dann eher, als dass jemand sagt, hey, ich finde dich voll cool.
Mhm.
Da dachte man, ja, echt?
Krass, also das ist eigentlich die Prägung aus der Kindheit.
Ja, auf jeden Fall. Was einerseits natürlich gut ist, weil ich jetzt denke, ja, mir egal, was ihr sagt. Ich
werde dich ab, aber...
Also Dankeschön an die ganzen Leute von damals.
Hast du noch mal jemanden gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich fahre ja mal in das Dorf, wo meine Eltern jetzt noch leben. Und da wohnen wohl auch noch einige, weil meine Mutter mir natürlich erzählt, also ich habe letztens wieder erst mit der Mutter von Böbböb geredet, der arbeitet jetzt da und da. Ich denke mir so, ach schade, eigentlich habe ich mir was anderes für den gewünscht. Aber naja, wer weiß, wie die Leute heute sind. Nur weil sie damals scheiße waren, müssen sie ja nicht jetzt noch scheiße sein. Hoffentlich.
Wie ist denn dein eigenes Körpergefühl? Sowohl vorher als auch jetzt, als auch in der Schwangerschaft? Also kannst du dich selber, fühlst du dich wirklich gut? Bist du zufrieden? Fühlst du dich wohl? Gibt es Tage, die sind so und Tage, die sind so, wie bei jedem anderen auch? Und was hat so die Schwangerschaft mit deinem Körpergefühl gemacht?
Also in der Schwangerschaft habe ich ja oft gedacht, boah, sieht man überhaupt, dass ich schwanger bin?
Ja.
Weil immer dieses Jahr, sie ist einfach nur fetter. Mhm. Aber man hat es schon gesehen. Ich gucke mir jetzt Bilder und denke mir, ja doch, das sieht man, dass ich schwanger bin und nicht nur ein bisschen fetter. Und ich struggle halt schon immer mit meinem Körper und das Körpergefühl ist, glaube ich, immer gleich. Natürlich habe ich manchmal Tage, wo ich sage, boah, ich bin eine richtig geile Alte.
Ja.
Ich bin richtig smash. Ich bin richtig toll. Aber natürlich gibt es auch Tage, wo ich mir denke, ja, kacke. Was habe ich denn jetzt für Beulen an den Beinen? Was habe ich, meine Brüste hängen bis sonst wo? Bin ich auch total unsicher, natürlich.
Und die Tatsache, dass du einen Mann an deiner Seite hast, der dich liebt und der das dir wahrscheinlich auch mal sagt, dann wieder. Und du zwei,
ja,
kleine.
Das sag ich immer, er ist betriebsblind.
Ja. So, die Gründe sind ja egal, auch so.
Ja. Ach ja, er sagt mir das. Und dann, das Ding ist, ich weiß, dass er mich liebt, aber ich muss mich halt selber lieben. Weißt du, wie ich meine?
Arbeitest du daran?
Ja. Ich versuche jetzt gerade abzunehmen mit der Abnehmspritze.
Ja, das finde ich auch nochmal interessant.
Und jetzt, wo ich es nehme, wird erst so bekannt, wer es sonst noch so macht im Bekanntenkreis.
Ah ja.
Weil natürlich viele nicht drüber sprechen, weil es natürlich auch oft Kommentare gibt. Zum Beispiel habe ich das auch offline dann erzählt, nicht online, weil die Leute kenne ich ja nicht, ist mir egal, was sie drüber sagen, aber offline dann halt auch, weil es ja gerade so eine Sache ist in meinem Leben, die super präsent ist. Und dann wurde gesagt, das ist ja absoluter Schwachsinn, was du da machst. Absoluter Schwachsinn. Da denke ich mir so, hä?
Warum?
Hä? Wie kommst du da drauf? Und dann, ja, dann isst du ja nichts. Und ich so, ja, okay, du hast dich ja gar nicht informiert. Mhm. Du hast mich nicht gefragt. Du hast nur gehört, dass ich das mache. Du hast mich nicht gefragt, wie es läuft, wie ich das mache, wie mein Alltag aussieht, wie oft ich das spritze. Du hast gar nichts gefragt. Du hast einfach direkt verurteilt und gesagt, das ist scheiße. Mhm. Und das hat mir jetzt einfach gesagt, okay, offline erzähle ich das jetzt einfach keinem.
Ja.
Also außer, ich fühle mich ultra wohl oder man kommt da irgendwie drauf oder ich werde es nur kurz anreißen. Hey, ja, ich nehme jetzt gerade ab mit der Abnehmspritze, ja. Und keine Ahnung. Ja.
War der Weg dahin, also was war das?
Weit.
Ja. Du hast es ja auch schon länger thematisiert, dass du es eigentlich dir gerne, ne, was heißt wünscht, aber dass du es dir sozusagen vorgenommen hast, dass es so wie so auf so einer Bucketlist steht, aber dass sich trauen hat natürlich auch ein bisschen gedauert und dazu gehört sicherlich auch erstmal sich informieren, was es bedeutet, dass
ja,
überhaupt, ne?
Also so über größere Sachen denke ich eh immer lange nach, sei es Anschaffung oder, keine Ahnung, irgendwas anderes, sowas wie die Abnehmspritze jetzt.
Ja.
Und es war natürlich auch eine Geldfrage. Also letztes Jahr um diese Zeit hätte ich mir es nicht leisten können.
Ah ja, also man...
Weil ich war in Elternzeit, ich habe Elterngeld bekommen.
Ja. Hast du Bock, da ein bisschen drüber zu reden?
Ja.
Also man, das, was ich weiß.
Ja.
Man spritzt alle 2 Wochen?
Einmal die Woche.
Ah.
Also bei meinem Mittel.
Okay, dann gehen wir mal von deinem Mittel aus. Weil
ja, Mounjaro heißt das.
Und das spritzt man sich einmal die Woche und das kostet so ungefähr 500 Euro oder sowas?
200 Euro.
Okay, dann gibt es vielleicht eine zweite Spritze, die sich man sich alle 2 Wochen. Egal, wir gehen von deinem Fall aus. Okay, und das läppert sich natürlich.
Also die Spritze, der Pen, sein ja. Pen, der reicht für 4 Dosen, also für 4 Wochen. Also 200 Euro für einen Monat.
Okay.
Jetzt habe ich gerade die nächsthöhere Dosis bestellt, also 5 Milligramm, auch wieder für 4 Wochen, kostet 276 Euro. Aber ich weiß nicht, wie das zum Beispiel bei Ozempic oder Wegovy ist oder was es noch alles so gibt.
Und das machst du nicht auf eigene Faust, sondern du bist zum Arzt gegangen und hast dir dafür ein Rezept geholt, nehme ich an.
Genau, man muss zum Arzt, sei es jetzt zu seinem Hausarzt oder halt, man kann es auch online machen. Aus dem Grund her, also online, weil natürlich man vielleicht nicht zu dem Arzt gehen will, den man über Jahre kennt oder weiß, okay, der wird jetzt blöd reagieren, habe ich mich auch schon ganz oft gehört, dass so die alteingesessenen Ärzte dann sagen, nö, ess doch einfach weniger, mache ich jetzt nicht. Oder weil man halt, weil die Hemmschwelle dann nicht so groß ist, zu sagen, ich will jetzt die Abnehmspritze, weil derjenige, der denn da sitzt am Bildschirm, weiß, okay, derjenige will jetzt diese Abnehmspritze, ich muss jetzt nur mit dem reden, das abklären und gucken, ob das passt. Genau, das ist halt die Möglichkeit.
Und dann kannst du aber selber entscheiden, welche Dosierung du mal nimmst, weil du hast eben gesagt, dass du angefangen hast und dann hochdosierst.
Also mit Mounjaro fängt man mit 2,5 Milligramm an und man kann dann, also mein Arzt meinte dann, ja, wenn du dich gut fühlst nach einem Monat, kannst du auf 5 Milligramm hochgehen. Aber so was ich jetzt auch gelernt habe, was ich vorher auch nicht wusste, man kann auch klicken, weil so ein Pen, den klickt man so, die Dosen halt, also die 5 Milligramm oder 2,5 Milligramm macht man dann so, aber man kann halt auch weniger klicken oder mehr. So kann man dann halt sich das selber dosieren, weil viele, die sich das halt so nicht so gut leisten können zum Beispiel, die nehmen dann anstatt der 5 Milligramm nur 3 oder 3,33, damit die Spritze ein bisschen länger hält. Weil natürlich 200 Euro bei einem Angestelltenjob super viel Geld ist. Also ich hätte es mir auch vor der Elternzeit auch nicht so gut leisten können.
Und dann ist die Wirkung, dass du Appetit, dein Appetit ist gezügelt?
Genau so. Und die Food Noise ist weg. Also dass du ständig nur ans Essen denkst.
Ja.
Das ist bei mir weniger. Und halt ja, der Appetit.
Ja. Werden andere Dinge auch gezügelt?
Was meinst du?
Ich habe mal gehört, dass es nicht nur sozusagen die, ich sag mal, Sucht oder das Verlangen nach Essen gezügelt wird, sondern auch beispielsweise das Verlangen, keine Ahnung, nach Bewegung, Sport oder Screentime oder sonst, also jede Art von...
Nee.
Okay, guck mal, was ist alles für ein Halbwissen
verbreitet wird. Also bei mir jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Das ist jetzt nur meine Erfahrung. Das ist halt auch, wie der Körper darauf reagiert. Zum Beispiel war ich jetzt auf dem Geburtstag und dachte, ich trinke ein Glas Alkohol. Habe ich gar nicht vertragen. Oh, ich habe richtig Kreislauf bekommen. Ich weiß nicht, ob es auch an der Hitze lag, vielleicht auch so eine Mischung. Aber dann habe ich das auch gepostet und viele haben gesagt, ja, nee, mach mal nicht. Ist halt, oder wenn man zu fettig ist oder zu süß, dann, das habe ich halt auch gemerkt. Oder wenn man ein bisschen zu viel isst, dann wird einem super schlecht. Oh. Und dann kann man halt selber wissen, okay, ich muss jetzt auf das Gefühl, dieses, okay, ich bin voll, okay.
Ja, das muss man doch auch erstmal lernen, ne? Weil wenn man das so über Jahre anders
macht. Ja, vorher macht, dachte man sich, ja, aber war ja lecker. Mhm. Komm, lass noch mal einen Teller.
Ja.
Und jetzt denkt man sich, nee, ich will nicht, dass mir schlecht ist.
Ja. Das Schlechtsein muss eigentlich schlimmer sein als der Geruch des Tellers sozusagen.
Ja.
Ja, das heißt also, dass so Insta und TikTok und so für dich wirklich im wahrsten Sinne ein Social Medium sind, weil du dich da auch direkt austauschen kannst und auch mittlerweile eine Community hast, die so viel relaten kann und dir dann auch direkt wahrscheinlich antworten oder
schicken. Viele DMs und ich habe auch einen Broadcast-Channel, also zwei habe ich und einen halt extra nur zur Spritze, weil ich mir so denke, okay, wenn andere jetzt in dem anderen Channel sind und ich da die ganze Zeit nur darüber rede, vielleicht sind die auch ein bisschen genervt dann.
Ah ja, deswegen. Mhm.
Deswegen habe ich dann nur einen Channel, wo wir uns dann da austauschen können. Da frage ich dann Sachen, hey, wo spritzt ihr hin? Was habt ihr für Empfehlungen? Weil manche sagen, manche Bein, manche Bauch. Und da tauschen wir uns dann aus. Weil manche nehmen das vielleicht schon ein Jahr, manche haben es gerade das erste Mal gemacht. Und die reden dann auch untereinander, connecten sich.
Ja, weil, also ich muss auch sagen, also ich habe das irgendwie von einem Jahr gehört, Ozempic aus Hollywood.
Ja, genau.
Und auf einmal war es schon um die Ecke, ne? So beim Nachbarn so ungefähr. Und ich dachte auch so, wow, also das ist doch sowas, ich habe gedacht, das ist sowas, was ganz lange, ganz weit weg ist und halt nur in L.A. benutzt wird. Mhm. Und jetzt wird mir erst bewusst, dass es einfach auch hier total seine Berechtigung hat. Ich kenne mich trotzdem, muss ich dazu sagen, viel zu wenig aus. Wir wollen hier auch gar keine Werbung machen oder so. Mhm. Man muss sich darüber informieren und ich bin nicht sicher, ob es schon so richtige... Also es wird wahrscheinlich keine Langzeitstudien geben. Kennst du irgendwelche Risiken, die damit verbunden sein könnten?
Ja, also Nebenwirkung ist natürlich, auf jeden Fall. Deswegen spritze ich mir zum Beispiel abends, weil ich die Nebenwirkung dann wegschlafe. So Übelkeit, Müdigkeit, ist natürlich passend dann abends. Oder Kopfschmerzen. Aber ja, es heißt so viel, was jetzt wirklich auch passiert. Weiß ich nicht, so Gallensteine kann sein oder... Gicht oder was auch immer. Also da muss man sich halt belesen.
Und was ist dein Ziel?
Also ich würde gerne unter 100 Kilo wiegen.
Mhm. Und ist das auch realistisch zu machen?
Ja, also ohne auf jeden Fall nicht. Mhm. Und mit vielleicht. Also ich habe so gesagt, vielleicht nehme ich die Spritze ein Jahr, nicht länger. Und bis dahin möchte ich halt auch die Routinen und so verinnerlicht haben, weil ich habe mir jetzt über Jahre das angefressen und auch die Routine und das Mindset dazu und das muss sich auch erstmal alles ändern. Mhm. Ich mache das ja jetzt erst 4 Wochen.
Ja.
Und der Kopf muss das ja auch erstmal schnallen, okay, jetzt hier was Neues.
Ja, ja.
Jetzt essen wir nicht mehr so viel.
Ja. Wie kam das denn in deiner Community an? Haben da auch welche beurteilt?
Gar nicht, glaube ich. Oder ich habe es nicht gelesen. Nee, gar nicht. Nö, die sind toll.
Und was sind so, also es ist ja nochmal was anderes, ob man dir jetzt auf Insta oder sonst irgendwo digital schreibt oder ob man dir wirklich, so wie früher vielleicht in der Schule oder heutzutage, dann keine Ahnung, wo es dir begegnet, aber dich so face-to-face bewertet oder kommentiert. Was sind so Beispiele, die dir begegnen, wo du denkst,
also mit ins Gesicht wurde ich noch nicht, seitdem ich Insta mache, beleidigt.
Okay.
So generell schon. Ja, ich habe in einem Eisladen gearbeitet, kurze Zeit, zwischen Jobs. Und da kam dann immer einer und hat mich total beleidigt.
Immer der gleiche Kunde,
ja. Oder wie? So ein vermeintlich schöner Typ. Denn, ja, aber nicht, dass ihr so viel esst wie eure Kollegin, nicht, dass ihr genauso fett werdet.
Ernst?
Und immer solche Sprüche. Und er hatte immer ein anderes Girl mit. Und die hat immer so, denke ich mir, Girl?
Wow.
Was findest du denn jetzt witzig, dass er eine andere Frau beleidigt wegen dem Körper? Weil, naja, zeigt ja auch mehr über sie. Ja, so das weiß ich. Oder dass man mal, wenn man Party gemacht hat, mal irgendwas nachgerufen bekommt. Fette Sau! Oder sowas, ja. Aber jetzt, seitdem ich Insta mache, werde ich nur online. Also es soll jetzt auch kein Aufruf sein, dass ihr mich auf der Straße beleidigen sollt.
Nee, bloß
weil ich bin 1,90 groß und wiege noch 140 Kilo. Also ich kann mich wehren. Ja. Ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt reagieren würde, würde das jemand sagen, weil ich es, glaube ich, erstmal nicht checken würde. Hat er mich jetzt gemeint? Traut er sich das? Weil es sind auch oft Männer. Also auch Frauen, aber hauptsächlich Männer, die beleidigen.
Krass. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, also ich glaube dir das total, aber ich hab selber auch noch nie jemanden so, egal warum, angegriffen, so, also weder im Internet noch sonst irgendwo. Ich kann immer gar nicht glauben, dass das Menschen wirklich machen, was ich meine.
Ich kann es halt auch nicht greifen einfach. Ich denke mir auch so, okay, jetzt zuletzt war das halt mit diesem ehemaligen Pfleger, der so meinte, ich hasse Fette und hab die auch schlecht behandelt, dann denke ich mir so, okay, ist das jetzt wahr?
Aussage,
ist das
so
wahr?
Schön.
Hast du das wirklich gemacht oder ist das jetzt nur, weil das jetzt hier gerade dein Time to Shine ist? Also, keine Ahnung, weil du jetzt hier gerade Hass in dir spürst und gerade einfach so Hass auf mich projizierst einfach. Hast du es wirklich gemacht? Ich hoffe nicht, natürlich. Ich hoffe, dass es einfach nur so hingeschrieben hat.
Aber die bekommen ja dann auch darunter eher wieder Kommentare von deiner Community gegen sich. Also die werden ja davon auch nicht, die ernähren sich ja auch nicht.
Dann checken sie halt manchmal, war ja doch blöd. Dann löschen die manchmal das Kommentar oder sliden manchmal in meine DMs, weil ich reagiere ja manchmal auch drauf und poste diese Kommentare. Und dann schreiben sie, sorry, es tut mir leid, aber, also es ist immer ein Aber, es ist nie eine Entschuldigung gekommen, von wegen, es tut mir leid, sorry, kannst du es löschen? Kam noch nie. Es kam immer, du bist ja halt fett oder, hier Paragraph der, Paragraph das und das und das, hast du es überlegt? Ich so, ja, ich hab's mir überlegt. Ich habe eine Anwältin, eine sehr gute sogar.
Aber man sich eigentlich gar nicht weiter zu unterhalten mit diesen Personen.
Nee, ich antworte da auch ganz oft einfach nicht, weil ich mir so denke, es bringt hier gar nichts. Der will sich einfach nur noch weiter aufregen. Der will mich einschüchtern.
Ja.
Der droht mir dann mit, vor so rechtlichen Schritten. Ich denke mir so, ja, aber wenn du öffentlich kommentierst, dann kann ich da auch öffentlich drüber reden.
Ja.
Musst du dir halt vorher bewusst sein. Guck auf mein Profil, wie viele Follower ich habe. Musst du mit rechnen, dass da Leute drauf reagieren, wenn du drunter schreibst, dass ich scheiße bin.
Ja.
Weil die finden mich halt gut und verteidigen mich dann halt. Also, was soll ich machen? Natürlich stehe ich nicht für Hass und Hetze und ich bin nicht dafür, dass meine Leute dann draufgehen und ihn beleidigen. Ich hoffe, das macht denn keiner. Und möchte ich dann natürlich auch nicht. Aber er muss halt mit rechnen, wenn jemand so einen Müll schreibt oder wer schwängert sowas oder fette Sau oder Pommespanzer. Sind auch immer Pommes, ich weiß nicht. Immer Kartoffelwaren. Dass man da halt dann, also wenn man es öffentlich macht, dass es auch jemand liest. Also das ist ja auch das Ziel von denjenigen. Also kann ja nicht sein, dass er denkt, das liest eh keiner.
Mhm.
Ich spreche auch immer in er, ne? Weil es meistens Männer sind.
Das sind meistens Männer.
Ja,
ja, ich habe auch ein bisschen so quer gelesen und war überrascht, dass das so oft Männer sind.
Ja, auch Frauen.
Klar.
Aber Frauen sliden eher in die DMs.
Also es geht einfach, mir geht diese Persönlichkeits Type nicht in den Kopf, weißt du, ich meine? Wie der wirklich, es ist ja allgegenwärtig, man weiß das ja, dass das passiert. Es gibt ja, ich glaube, ich habe immer gelesen, oder irgendjemand hat mal gesagt, ab 30.000 Followern kommen die Hater.
Nee, so, schon vorher.
Schon vorher. Also je nachdem, manche.
Also kommt drauf an, was man Content immer macht.
Es kommt auch drauf an, was wogegen und so weiter. Aber ja, irgendwie diese Erfahrung haben die allermeisten schon mal gemacht mit großen Accounts. Mhm. Ich kann das nicht begreifen. Was ich meine, es nicht begreifen.
Und meistens halt Frauen, die gehatet werden.
Ja.
Männer sind halt cool, egal was sie machen, ja, ne?
Cool. Was triggert dich denn, wenn du so, also würde dich triggern, jetzt gerade wenn du in deiner Abnehmphase bist, sag ich mal, so besonders leane, schlanke Moms zu sehen, die andauernd sagen, what I eat in the day oder keine Ahnung, was alles, und du denkst so, oh, das kann man doch gar nicht schaffen.
Nee,
ist das sowas, was das dich triggert oder motiviert dich das? Oder?
Ich denke mir dann manchmal so, okay, krass, das ist ja unrealistisch.
Ja.
Das hast du jetzt nur gefilmt für Insta.
Ja.
Oder ich denke mir, okay, krass, du isst ja wirklich richtig wenig, wild, aber es triggert mich dann nicht. Ich hole dann manchmal Inspo raus, ja. Also das triggert mich gar nicht, was andere essen.
Und du hast gesagt, die Food Noise wird auch leiser, hast du es genannt, ne? Gibt es denn irgendwas, also du hast jetzt vor 4 Wochen angefangen oder sowas, dein Ziel, was du eben genannt hattest mit unter 100, wäre das auf das ganze Jahr bezogen oder?
Generell. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich will jetzt in einem Jahr irgendwie 44 Kilo abnehmen, das ist super viel. Mhm. Aber es ist so das grundlegende Ziel. Also wenn ich jetzt nächstes Jahr um diese Zeit jetzt 120 wiege, ist auch geil.
Mhm.
Aber dann bin ich den 99 Kilo näher als jetzt zum Beispiel.
Und was sagt dein Mann dazu? Der hat dich ja, seit wann seid ihr zusammen?
7 Jahre. Der hat mich so kennengelernt.
Der hat dich so kennengelernt?
Ja.
Und der hat dich so lieben gelernt?
Ja.
Und du bist keine andere Person, wenn du weniger wiegst? Nee. Aber du siehst anders aus.
Ja, ich habe ihn auch schon ganz oft gefragt, wirst du mich denn auch lieben, wenn ich schlank bin? Was man dann halt so fragt, wirst du mich lieben, wenn ich ein Wurm bin?
Ja.
Keine Ahnung, was man dann halt so fragt, liebst du mich nach?
Ja.
Klar denke ich mir so, okay, er hat mich so kennengelernt, wird er mich dann auch so lieben? Aber er sagt natürlich, ich liebe ja nicht nur deinen Körper, ich liebe ja dich als Person. Und er steht da voll hinter und unterstützt mich da voll. Zum Beispiel, er spritzt mir das.
Ah ja.
Weil ich das halt wollte. Ich wollte, dass wir es zusammen machen, dass er halt Teil davon ist. Und er ist dann manchmal auch sehr streng. So in der Anfangszeit so, nein, Alina, jetzt nicht. Das nicht mehr. Nee, es reicht jetzt so.
Ja.
Und ich denke mir so, ja, okay, das ist gut.
Kannst du denn schon richtig Wirkung merken von der Spritze?
Ja. Ja. Also ich habe jetzt auch schon, ich habe mich gestern gewogen, reingegangen bin ich mit 145,7 und jetzt wiege ich 138,9. Nach 4 Wochen. Das ist richtig viel. Ich habe es mit der Taschenrechner-App ausgerechnet, weil ich natürlich im Kopf nicht kann. Ich glaube, es sind 6,8 Kilo.
Und spürst du, also fühlst du die selber auch?
Ja, an den Klamotten.
Ja.
Sehen tue ich es nicht.
Okay.
Obwohl natürlich dann viele schreiben auf Social Media, oh, man sieht's voll. Und ich denke mir so, nee.
Mhm.
Seid ihr jetzt nett? Oder sieht man es wirklich?
Ja.
Also, ich sehe es gar nicht. Also ich merke es an den Klamotten, zum Beispiel die Hose, die ich jetzt hier anhab, die saß schon mal straffer.
Ja.
Die hatte ich auch mal ein bisschen mehr Hochwasser.
Ja.
Und jetzt sitzt sie halt ein bisschen weiter unten. Hey,
die gleichen Schuhe an sich gerade.
Naja.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Cool. daran merke ich das halt. Aber so jetzt an mir selber sehen, nicht. Und ich sehe es halt auf der Waage, aber ich meine, es sind 6 Kilo auf. Also ich habe halt ein hohes Ausgangsgewicht.
Ja, aber trotzdem kannst du stolz auf sein, auf 6 Kilo.
Ja, bin ich.
Und wird das, also deine Kinder sind jetzt 3 und 1, ne?
Nach 3 und 2.
Ach, Entschuldigung, so war es ja bei mir. Du hast ja nur ein Jahr dazwischen. 3 und 2.
Mhm.
Trotzdem noch klein.
Mhm.
Thematisierst du es da irgendwie oder hältst du die da ganz raus?
Nee, denen erzähle ich das nicht. Also die kriegen es halt mit, wenn wir drüber reden, aber ob sie es jetzt checken schon, nicht.
Nee.
Wir reden halt drüber, dass Mama jetzt weniger oder bewusster essen möchte und ja, die essen ja immer noch ihren gleichen Kram.
Ja.
Also ich habe ja nur schlecht gegessen, nicht sie.
Ja.
Das ist ja auch manchmal das Vorurteil von wegen Fettmam, dass nur weil ich fett bin, dass meine Kinder auch fett werden, dass meine Kinder schlecht essen, dass sie nicht rausgehen. Ja, das ist halt das Vorurteil als fette Mutter. Das, ja.
Aber ich finde es insgesamt schon schwierig, sich so an Essroutine so zu halten mit ganz kleinen Kindern, weil einfach erstens andauernd wird gesnackt. Ja. Also die wollen ja auch andauernd irgendwas zu snacken haben. Ja. Dann, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dann macht man denen quasi um 18 Uhr was zu essen, dann isst man da schon mal ein bisschen mit, dann sind sie im Bett, dann isst man aber nochmal richtig. Mhm. Also es ist auch schwer. In dieser Anfangsphase ist einfach alles, ist Crunch-Time. Ja. Und erst recht, wenn man so kleine Kinder hat, die so nah aufeinander folgen. Und wenn du jetzt jemand bist, der auf so emotionale Auf und Abs einfach auch mit Essen reagiert, da hat ja jeder seine eigene Strategie auch irgendwie.
Ja.
Es ist auch schwer, muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich habe halt auch immer mitgegessen mit den Kindern. Ist was übrig geblieben, habe ich es gegessen und habe ich halt nochmal selber gegessen. Ja. Und da dann auch halt viel so. Und dann immer das Snacken halt, wie du meinst. Also ich biete meinen Kindern zum Beispiel immer halt diese Hauptmahlzeiten an, zu festen Zeiten, weil sie es halt zum Beispiel auch aus der Kita kennen, dass es immer zu der und der Uhrzeit Mittag gibt. Aber manchmal essen sie halt nicht um 8, sondern essen halt erst um 10 Frühstück.
Ja.
Oder essen dann erst um 15 Uhr Mittag oder erst um 19 Uhr Abendbrot. Also wir bieten es ja an, aber die snacken halt auch so viel zwischendurch. Also ja, hör mal, auch.
Die kommen aus der Kita, so viel essen, ausgehungert, als sie nie was gegessen hätten den ganzen Tag.
Ja, ist also, echt so, ist, oder?
Ja.
Denk mal so, und dann ist richtig schlechte Laune. Hat man natürlich gelernt, dass man, wenn man sie abholt, immer was dabei hat. Ja. Muss man ja aber auch erstmal lernen. Ja. Denn sowieso schreit ihr, was ist los?
Ja.
Und dann ja Hunger. Krass, was die für einen Hunger haben nach der Kita. Ja,
das ist bei uns auch so. Wenn jetzt, wir schulen mal vor, ein Jahr von jetzt an. Du hast das abgenommen, was du abnehmen möchtest. Du fühlst dich wohl. Mit welchem Thema würdest du gerne dann eingeladen werden? Also aktuell, wenn du hast gesagt, vor einem Jahr war es immer so
Mom.
Bad Mom, Fat Mom oder Fat Mom, Bad Mom.
Ja.
Aktuell ist es mehr so Körper- und Abnehmspritze. Aber es ist ja, du bist ja viel mehr.
Ja, genau.
Und auch andere Influencer haben ja auch oft so ein Thema, für das sie stehen. Aber wenn jetzt das Abnehmthema oder das körperliche Thema so ein bisschen wegfiele oder in den Hintergrund rückte.
Boah, weiß ich gar nicht. Weil letztes Jahr zum Beispiel war ja nur das Mama-Sein-Thema bei mir. Und das Körperzeigen so war gar nicht so. Ich so, boah, mach ich das? Nee, mach ich nicht. Und dann jetzt, also es ist halt, was mich halt so begleitet oder was halt gerade aktuell so los ist bei mir.
Ja.
Ich weiß ja nicht, was nächstes Jahr los ist.
Also keine großen Pläne, keine...
Nee, also weil es halt auch so unrealistisch noch in meinem Kopf ist, dass ich schlank bin. Ich bin halt mein Leben lang dick oder fett. Und ich werde ja immer dann schlanker werden, hoffentlich. Und das dann zu checken, dass ich jetzt wirklich schlank bin, also gerade ist noch ganz weit weg. Gerade denke ich ja, nee.
Bist du grundsätzlich so ein Typ, der jetzt auch nicht sagt, ich habe jetzt einen 5-Jahres-Plan, sondern ich denke jetzt mal bis Ende des Monats?
Ja, also, nee, das habe ich nicht. Ich bin ja in 5 Jahren ganz anderer Mensch.
Ja.
Keine Ahnung, was ich dann für Ziele und Wünsche habe.
Ja.
Also klar, so ein Haus wäre geil.
Ja.
Aber ich bin halt auch jemand, der schon oft umgezogen ist.
Mhm.
Also innerhalb Hamburgs. Aber keine Ahnung, ich würde vielleicht auch gerne in die Berge oder vielleicht auch auswandern, aber dieses so gesettelt sein, zum Beispiel jetzt sich ein Haus kaufen, dann muss man da ja bleiben. Dann muss man ja auch bezahlen.
Mhm.
Also ich bin jetzt nicht so reich, dass ich das Cash bezahlen kann. 500.000 Euro oder so mit teuren Haus ist, obwohl es wahrscheinlich noch teurer.
Ja, kommt auch sehr darauf an, wo du
in Hamburg, 3 Millionen.
Ja, in Hamburg. Ja, dann bin ich ganz gespannt, mit welcher Frage, welcher Anfrage, zu welchem Thema ich dich das nächste Mal einlade.
Ja, nächstes Jahr.
Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg.
Danke.
Ich gucke gerne auf dein Profil vorbei. Und ich danke dir sehr, dass du heute hergekommen bist.
Ja, danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein bisschen Liebe da. Abonniert den Podcast dort, wo ihr ihn hört. Bewertet ihn unbedingt, ganz wichtig. Folgt unserem neuen Instagram-Kanal echtemamas.ehrlichgesagt. Da wollen wir nämlich ganz separat für diesen Podcast ein bisschen Fahrt aufnehmen und kommentiert und liked, was das Zeug hält. Wünscht euch Gäste und Gästinnen, die uns durchs Schlüsselloch gucken und auch hören lassen sollen. Und teilt in eure Stories, wie und wo und wann ihr diese Folge hört und ob sie euch gefallen hat. Und nicht vergessen, verlinkt uns natürlich. Das würde mich total freuen. Bis nächste Woche bei Ehrlich gesagt, eure Nora.